Ich freue mich, mit euch weiterzufahren beim Epheser. Und der Epheser ist tatsächlich ein Brief als Antwort auf die soziale, auf die besondere Situation, die in dieser Zeit geherrscht hat. Ephesus ist eine sogenannte Multikulti-Stadt. Eigentlich eine Stadt, die völlig abgehoben ist. Wir können sie eigentlich recht gut vergleichen mit dem, was wir selber so ein bisschen erleben. Sie ist philosophisch total durchdrungen gewesen. Also Philosophie hat bedeutet, gib irgendeinen Gedanken, ein anderer spinnt den weiter. Und man hat eine richtige Konkurrenz gehabt, wer noch der andere kann mit ideologischem Empfinden und philosophischem Denken überschatten. Eigentlich ist es der weltstärkste, auch intellektuelles Zentrum gewesen. Es hat drum auch keine Grenzen gegeben. Es ist ein grenzenloses Momentum gewesen. Die Spiritualität, was du hast können, irgendwie im Geist erfassen, weil ihr wisst das vielleicht, wenn du merkst, dass du mit Begrenzung, wo du und ich haben, irgendwo an eine Limite kommen, dann musst du wie drüber laufen. Und Ephesus ist eine Stadt, wo man hätte dürfen, ohne Grenzen in der Spiritualität sein. Und so ist drum allerlei Götzenformen und vor allem auch sehr viel mit Diabolischem, den wir natürlich als Christen werten, sehr viel Spiritualität gewesen, wo auch mit dem Teufel und mit dem Negativen, mit dem Bösen in Zusammenhang gewesen ist. Und die Stadt ist auch ohne Grenzen gewesen in Bezug auf Moral oder eben auf Sexualität. Und darum logischerweise auch ein Sumpf gewesen von Drogen. Und zwischen Leiden unter dem und dem Freiheitsdrang, das wollen auszuüben, ist das Ephesus, man beschreibt das, eine ganz spezielle Stimmung gewesen. Und tatsächlich, ich glaube darum, ist der Epheserbrief einer der stärksten Briefe, der in unseren Tagen für unsere Zeit, für unsere Epoche am stärksten Wirkung hat, weil wir recht nah an dem Empfinden und an dem Erleben dran sind. Der Paulus schreibt aber nicht nur so irgendwo aus einer Deckung raus. Er schreibt nicht einen Brief vom Schreibtisch. Er ist ja im Gefängnis. Er schreibt den Brief aus der Gefangenschaft raus. Aber er schreibt das nicht in einem mitleidigen und auch nicht in einem nicht wissenden Dasein, sondern er hat real 3 Jahre lang, und 3 Jahre sind im Orient zu dieser Zeit noch recht lang gewesen, 3 Jahre lang investiert und ist mit Menschen Tag für Tag zusammen gewesen. Das ist auch nicht nur so eine Wochenveranstaltung gewesen, sondern man hat dort in einem viel stärkeren Moment das Leben geteilt. Er hat also gewusst, was die Gemeinde, die entstanden ist aus Juden und Griechen und mit Griechen, eben, weil sie der Welt Tor gewesen sind, ganz viele verschiedene Länder vertreten gewesen sind, hat er genau gewusst, was der Brennpunkt ist, wo er muss Themen ansprechen. Wir könnten den Kapitel 2, wo wir jetzt miteinander anschauen möchten, man kann, wenn man will, das in verschiedene Kategorien oder verschiedene Abteilungen einteilen. Man könnte sagen, im Kapitel 2, 1 bis 3, Gott kann auch aus den Toten erwecken, weil dort ganz viel von dem, der Paulus ganz viel von dem mit hineinlegt. Oder man kann sagen, ab Vers 4 bis 6, Gott kann aus den tiefsten Tiefen erhöhen, das ist sowieso die Leidenschaft, die Gott hat, Er liebt es, aus der Tiefe, wäre Tiefigkeit wieder hervorzuheben. Und er liebt es, das, was verborgen ist, zu nehmen und ins Licht zu stellen. Oder eben sogar Leiter und Leiterinnen, Menschen, die eher nicht geachtet sind, nach vorne zu stellen. Und der dritte Teil, man kann das so unterteilen, Gott kann Kraft und Macht verleihen, weil da ganz viel von dieser himmlischen Power dreht ist. Ich erlaube mir, mit euch zusammen die Variante anzuschauen. Vers 1 bis 3, was uns von Gott trennt. Den 4 bis 11, was uns zu Gott gebracht hat. Denn was trennt denn der Heid und der Jud? Und was bringt uns zusammen? Und was sind wir denn jetzt? Was ist der jetzige Stand? Und wir haben ja gemerkt, dass der Paulus in dem absoluten Missstand von Ephesus, in der Stadt, wo völlig von der Welt und auch vom Teufel diktiert ist, gar nicht sehr reingeht und, ich würde jetzt mal sagen, was wir würden machen, einen Befreiungsakt machen vom Bösen. Wo wir würden sagen, ja, lasst uns zuerst einmal hingehen und die himmlische Klärung machen durch Gebet, durch Fasten und durch dass wir da ein super Clean haben und wenn das alles schön ist und alles gut ist, dann kommen wir mit dem Evangelium und kommen rein und bringen dann das Heil und Heilig. Die Strategie von Paulus war völlig eine andere. Er hat Kraft nicht investiert, indem er das Böse vertreibt und das Böse anspricht und mit Erkenntnis von der Menschen schafft über das Böse. Weil das wäre fast so eine never-ending story. Er hat gewusst, ich muss kommen und ich muss in allererster Linie, ich muss von dem reden, wer ist Jesus? Für was ist er gekommen? Ich tue eigentlich das Highlight vom Evangelium auf den Sockel und ich rede von nichts anderem als von dem. Und er lebte dabei, das hat in diesen 3 Jahren wunderbar funktioniert, er lebte dabei, wie Menschen sich abwenden vom alten Denken, philosophischer Art, sich abwendet von der Geschichte, von der Spiritualität, die ins Diabolische geht und wendet sich dem Heiligen Geist zu. Sie wendet sich ab von einem Lebensstil, wie man mit Frauen umgeht, wie man mit Männern umgeht, wie man mit Sexualität umgeht und kehrt in die Schöpfungsordnung von Gott zurück. Weil der Paulus sagt, ich gebe euch einen Skiwerfer, schaut, das ist es. Weniger also orientiert auf Aufklärung vom Alten als im Highlight aufs Neue. Trotzdem, bei der Gemeinde, beschreibt er ganz vieles von dem, woher kommen wir. Und auch da im 2. Kapitel fängt er an. Und auch ihr, die ihr früher tot wart, und das ist bezeichnet auch die theologische, von einem Mensch, der mit Gott in keiner lebendigen Verbindung steht. Er ist tot. Er lebt zwar, aber er ist tot. War durch eure gottwidrige Lebensweise und die Schuld, die ihr auf euch geladen hattet, habt euer Leben genauso geführt, wie es dem in dieser Welt herrschenden Zeitgeist entspricht, dem mächtigen Herrscher in der Luft. Und da muss man sich fragen, von was redest du, Paulus, ganz genau? Was passiert in der Luft? Ich denke, es ist nicht die physische Luft. Es ist nicht die Luft, die wir täglich einatmen. Das würde ja bedeuten, dass man sagt, ui, lasst uns nicht mehr schnaufen. Oder anders gesagt, wenn wir Christen sind, dann müssen wir einen eigenen Suchstoff entwickeln. Die Bibel redet auch davon, dass wir vollends in dieser Welt sind. Vollends. Wir sind genau gleich in dieser Welt wie jeder andere Mensch auch. Und beschreibt aber, wir sind total anders. Wirklich nicht einfach nur ein bisschen oder noch ein bisschen einen anderen Lebensstil oder einfach am Sonntagmorgen noch ein bisschen irgendwie und in der Gemeinschaft mit anderen ein bisschen anders, sondern enorm anders. Durch eine völlige neue Zeugung von einem Menschen in uns und durch das Empfangen von einer Verwandtschaft und Zugehörigkeit, die nicht von dieser Welt ist, adoptiert in eine völlig andere Familie rein, wo man lernt, wer bin ich denn? Sind wir völlig nicht mehr in dieser Welt? Und doch noch in dieser Welt. Und wenn du in dieser Welt bist, und wenn du nicht, wie es manche auch gerne machen wollen, sich völlig abschotten und sagen, ich will, dass die Welt mich nicht mehr prägt, bedeutet, dass ich alles auf ein Minimum oder am liebsten gern alles ausblende. Also, mittlerweile merke ich auch, so dumm ist die Strategie nicht. Ich bin zwar wirklich kein Freund von Kloster. Ich glaube, das hat in der Kirchengeschichte bewiesen, dass das kein Lösungsansatz ist. Sich dem zu entziehen und zu entfremden, indem dass man eine eigene Subkultur schafft, eine eigene Welt schafft. Paulus sagt auch, Problematik ist nicht an sich die Luft von dieser Welt, sondern Problematik ist, was in dir drin ist. Und darum sagt auch das Evangelium, was du essest, ist nicht das, was dich unrein macht, sondern unrein macht, was in dir geboren wird. Und was in dir geboren wird, ist eine Kultur oder ist ein Leben von der Identität, von was lebst du, für was und von was lebst du. Und wenn die Identitätsfrage geklärt ist, ist auch die Herrscherluft, die um uns herum sind, nicht kein Problem, sondern ist nicht mein oder unser Wesensproblem. Wenn du aber kein Kind von Gott bist, oder wenn du als Kind von Gott bist und du weißt nicht, wer du in deiner Persönlichkeit, in deiner Identität bist, und da meine ich nicht so sehr, was andere für dich wünschen und was die Bibel von dir sagt, sondern was du selber für dich innerlich verstanden, nicht nur im Kopf, sondern dann auch in deiner Seele und in deinem Geist nicht nur bejahst, sondern die Bibel sagt, wie dreigumpst in das Element. Darum ist Taufe so ein wahnsinnig wichtiger, sichtbarer Akt. Weil du gumpst in ein Element, das völlig andersartig ist. Im Prinzip kann man sagen, obwohl du in dieser Welt lebst, gibt es eine Himmelsluft. Eine Himmelsluft, die dich als Atem bedient. Du kannst, so hat es Jesus gemacht, völlig beim Sünder hocken. Du kannst vollends dich mit ihnen in der Gemeinschaft beteiligen. Aber der Schnuff von dem, wie deine Seele, wie dein Geist lebt, was denn auch dein Handeln beeinflusst und prägt, ist eine vollkommen andere DNA, andere Genetik, hat ein anderes Verständnis und hat darum auch eine andere Handlung. Nicht so sehr die Handlung macht den Unterschied. Du kannst handeln wie ein Eber, aber wenn die Identität nicht drin vorhanden ist, nicht substanziell da ist, ist es immer nur aufgesetzt. Und das Aufgesetzte, ganz ehrlich gesagt, das kennen wir ja saugut. Also in dieser Welt passiert brutal viel aufgesetzt. Wer gestern nicht Fernsehen geschaut hat mit dem Eurovision, ja, dem lässt sich sagen, schau einisch und renn nicht davon. So viel aufgesetzt innerhalb von wenigen Stunden ist unfassbar. So tickt unsere Welt. Unsere Welt tickt mit viel Aufgesetztheit. Die Identität, und das ist das, was uns Paulus lehren will. Was trennt uns? Das muss man im seelisch und im Geist verstehen. Und darum redet er da und sagt, ja, wir alle haben uns früher so verhalten und die Begehrlichkeiten unseres selbstsüchtigen Wesens in den Vordergrund gestellt. Wir haben das getan, was unsere Selbstsucht und unser Denken uns vorgab. Und wir standen, ganz genau wie alle anderen Menschen, aufgrund unseres Zustandes unter dem Strafgericht von Gott. Aber Gott, der überreich, und da kommt das griechische Wort hyper, dieses überschwängliche, überflüssende, von Erbarmen hat, hat uns ganz eng, nicht nur ein bisschen, ganz eng, und darum Taufe, wo man sich so zusammen mit einem Schicksal sich verknüpft, mit dem Messias, mit Jesus verbunden. Er, der tat durch seine große Liebe, mit der er uns auch beschenkt hat. Das hat er getan durch seine große Liebe, die er uns beschenkt hat. Das hat er getan, als wir noch tot waren. Gottes Handeln ist immer souverän. Natürlich gibt es einen Dialog, gerade bei den Kindern und beim Papa. Natürlich gibt es eine Wirkung. Die Bibel sagt einmal, was du sagst, wirst du ernten. Aber in Bezug auf Gottes Heilsgeschichtsverständnis nimmt er keine Rücksicht auf uns. Übrigens auch in Bezug auf die Endzeit interessiert es Gott nicht, ob wir einverstanden sind. Er macht auch keine Demokratie. Verständnis und fragt bei den Kindern Gottes, ob es jetzt gut wäre, dass er wiederkäme. Er fragt auch nicht, wie die Weltgeschichte müsste funktionieren, bis etwas reif wäre, das. Wir hatten gestern GV und einmal mehr faszinierend gesehen, Maria ist ja auch da, im Iran herrscht wirklich als Land und Volk unglaubliche Druckmechanismen. Und das Volk lehnt sich auf. Und sie zahlen einen hohen, enorm hohen Preis. Im Iran ist momentan aber die stärkst wachsende Chile. Es gibt kein Land, wo prozentual so viele Christen jetzt, während wir da sind, in dieser Entwicklung Menschen zu Jesus findet, wie ihn da Paulus beschreibt. Wir hätten ja das Gefühl, es braucht irgendwie etwas Schönes dazu, damit Menschen zu Jesus finden. Wir haben alle Ideen, wie man am besten zu Gott findet. Und wir hätten auch die Idee, Europa wäre nicht schlecht, wenn sie auch wieder mal eine Erweckung erleben könnten, dafür beten wir auch. Aber Gott fragt uns nicht, wenn es um sein Heil und um seine Geschichte geht, dann hat er einen Plan und er zieht das durch. Aber Gott, der überreich ist, wo bin ich überhaupt? Das hat er getan, als wir noch tot waren, durch unsere gottwidrige Taten. Trotzdem hat Gott gehandelt und hat uns zusammen mit dem Messias wieder zum Leben erweckt. Ja, durch seine unverdiente Gnade seid ihr nun gerettet. Das hat etwas mit dieser Identität zu tun. Also so wie im Bösen das Diabolische, wo man sich verlieren kann. Jemand hat mir gesagt, er hat einen Artikel geschrieben wegen dieser Pornografie, wo irgendjemand in einer Zeitschrift eine Expertin gesagt hat, Pornografie ist nicht so schlimm. Das belebt und gibt Kultur. Und bringt uns auf neue, gescheite Ideen. Und nebst dem, dass ja immer ein Stück Milli-Wahrheit drinsteckt, ist es einfach absolut eine Lüge und eine so eine Deformation von Gesundheit und Wahrhaftigkeit. Und die Person hat gesagt, sie hat einen Leserbrief geschrieben, und der ist dann auch abgedruckt worden, gell? So, das Diabolische versucht, dich auch immer einzunehmen. Das Diabolische fragt nicht, sondern das Diabolische nimmt dich immer mit. Die Sünde hat die Eigenschaft, dass, wenn sie kommt und sie Fuß fasst oder Ruhm gewinnt im Herzen, im Denken, meistens geht es durchs Denken, dann kommt es ins Herz und dann fängt es an, langsam Praxis zu werden und dann fängt es an, irgendwo Ruhm zu gewinnen. Und die meisten Menschen, die in irgendeiner Form ein sündhaftes Verständnis haben und leben, wollen aber nicht allein bleiben. Weil allein das zu erleben und allein drin zu sein, da merken sie, das ist. Das klagen sie sich auch selber an. Ah. Also ist ein Ziel da, möglichst viele Menschen mit dem gleichen Erlebnis in Verbindung zu bringen. So, entweder tut die Sünde dich und den Mensch verbergen und sagt, sag es niemandem, zeig es niemandem, verstecken, nach außen anders scheinen, aber innerlich anders sein. Oder, und das ist immer entweder oder es ist sehr missionarisch nach außen, wo man Menschen mitnimmt, damit sie das gleiche Erlebnis haben. Und somit bist du nicht mehr allein. Und wenn du nicht mehr allein bist, wenn du, ich sage jetzt mal ein Stückchen Mehrheit bist, ja, dann hast du auch die Legitimation, die gefühlte, die wahrnehmbare, dass du normal bist. Darum habe ich letzten Sonntag gesagt, wenn eine junge Frau sagt, es muss doch normal sein, dass Frauen nicht Kinder haben und meint dabei eben gar nicht die Option, dass man einmal nicht überkommt oder dass man in dem Sinn auch ein Stück selber wählen kann, sondern die Idee wäre, dass Frauen über ihr Frausein, ob sie gebären oder nicht, selber können entscheiden. Und der Widerspruch ist da drin liegend, dass Gott gesagt hat, ich schaffe Frau und Mann und ich sage euch, für was das ist. Sind fruchtbar und mehret euch. Und der schöpferische Auftrag, das ist das Diabolische drin, ist, der schöpferische Auftrag ist vorhanden, der ist Norm aus der Sicht von Gott. Jetzt fang das einfach an, salamitaktisch mäßig verändern. So weit, bis du weit weg bist vom Original. Schaff dir möglichst viele Menschen, die mit dir zusammen sind und das Gleiche glauben. Und wenn du möglichst viele Menschen hast, die das Gleiche glauben und das Gleiche sagen, dann hast du das Gefühl, jetzt das ist richtig und das ist gut. In Ephesus, sie sind echt der Meinung, das, was sie leben, das, was sie fühlen, das, was sie praktizieren, das sei das, was Bestimmung ist für ihr Leben. Gott hat eine andere Sicht. Die Welt darf übrigens so sein, wie sie ist. Aber Gott kommt und ruft in die Welt ein. Gott kommt und ruft und sagt, das war nicht meine Idee gewesen. Und ich zeige euch, was meine Idee war. Gott hat uns zusammen mit ihm, mit Jesus, zum Leben auferweckt und uns zusammen mit ihm in den himmlischen Welt auf den Ehrenplatz gesetzt. Eine völlige Loslösung von einer irdischen Dimension. Darum sagen ja viele Christen, haben den Hirnwäsch erlebt. Dann sage ich immer, nein, nicht nur das Hirn. Never. Wisst ihr, was passiert, wenn nur das Hirn mit Gott mitgeht? Das ist Altes Testament. Gott sagt, mach so. Yes! Und du gibst alle Anstrengungen und alle Kraft und versuchst das auch so zu machen. Hey, erstens schaffst du es nicht. Und zweitens ist eine Wahnsinnsanstrengung, ist sehr ermüdend und ermattend. Und Gott hat gewusst, das wird so nicht funktionieren. Darum hat Gott immer schon wollen, aber durch Gebot und durch das Gesetz hat es nur den Verstand erreicht. Er hat aber immer das Herz wollen. Transformation vom Herz hat etwas mit Identität zu tun. Nicht nur das, was wie du etwas machst, sondern warum du etwas machst. Das Warum und die Ausgangslage ist match entscheidend. Diese Wirklichkeit erleben wir in der Verbindung mit dem Messias. Und das ist ein Mysterium, wo übrigens genau für die Gemeinde relevant ist. Und darum redet der Paulus, weil er sagt, ich gebe euch eine Genetik über Kille. Ich gebe euch eine Genetik über Church. Genetik ist also nicht, Church sagt, wie es läuft und alle machen einfach, sondern Genetik ist, erlebe das, was wir gesungen haben. Erlebe in der Transformation in deinem Geist und in deiner Seele eine Verwandlung und eine Veränderung. Und diese Verwandlung und Veränderung, die orientiert sich immer neu durch Entscheidung, immer neu auf das Himmlische, immer neu auf das, was mir schon gegeben ist. Ich denke, fühle und handle drum aus dieser Dimension von der Beziehung mit Gott. Und bring es in das Diesseits. Das ist also so, dass du nicht schnaufst von dieser Welt und einen dauernden Kampf hast, wie du leben musst, sondern du schnaufst in dieser Himmelswelt und du atmest es aus in diese Welt. Ein wichtiger Change. Auf diese Weise soll in den noch kommenden Zeitalter der alles übersteigende Reichtum seiner unverdienten Gnade deutlich werden. In der Güte, die Gott uns im Messias Jesus geschenkt hat. Denn genau diese Gnade hat euch durch euer Vertrauen auf Gott gerettet. Und das habt ihr euch nicht selbst erarbeitet. Nein, es ist ein Geschenk, das Gott euch macht. Es ist keine Belohnung für bestimmte Taten, sodass auch kein einziger sich deshalb selbst loben kann. Das finde ich so cool. Denn wir selbst sind ja Gottes kunstvolle Schöpfung. Es ist Genetik, die Schöpfung, die Gott in uns macht. Er hat uns durch den Messias Jesus erschaffen. Da ist etwas völlig Neues im Alten drin geworden. Der Epheser hat gemerkt, dass er in dem Lebenszentrum, wo er hat, eine völlig neue, nicht nur Denkideologie, sondern ein neuer Spirit muss überkommen, um etwas Neues Geschaffenes in sich zu tragen. Damit wir dann auch das tun, was wirklich gut ist. Und diese Taten hat Gott schon längst vorbereitet und wir sollten sie jetzt in unserem Leben auch in die Tat umsetzen. Deshalb erinnert euch daran. Früher wurdet ihr, die ihr euch natürlicher Herkunft nach zu nicht-jüdischen Völkern gehört, als Unbeschnittene bezeichnet. Man hat immer gesagt, das ist der Vorhütler. Und bezeichnet von denen, die die äußerliche Beschneidung an ihrem Körper tragen, nämlich die Juden. Ihr wart damals ohne Kontakt zu dem Messias, ohne Anrecht auf dieses Bürgerrecht im Gottesvolk. Ja, außerhalb der Gottesbeziehung, auf der ja ganz besondere Zusagen berufen oder ruhen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in dieser Welt. Jetzt aber ist eine neue Situation eingetreten. Ihr, die ihr früher weit entfernt von Gott wart, seid ihm jetzt nahe gekommen. Und zwar durch das vergossene Blut des Messias. Er selbst ist unser Friede, unser Shalom. Er hat uns aus den beiden Gruppen eins gemacht und hat die trennende Mauer, die dazwischen sind, abgerissen, nämlich die Feindschaft. Apropos Mauer, es ist schon fast unglaublich, wenn man in Israel schaut, wie teilweise eine einzige Mauer trennend ist zwischen Muslim und Judentum. Es ist schon fast lachhaft, wie manchmal innerhalb von ein paar wenigen Metern Hunderttausende Muslim feiern und ein paar Stunden später Hunderttausende Juden trennt durch eine Mauer. Trennt durch einen kleinen Moment. Und du merkst in der Anspannung von der Geschichte, wo wir drin leben, wo real jetzt passiert, wo natürlich interessiert dich alles andere, aber wenn ein bisschen auf Israel schaust, merkst du, wie die Trennung zwischen den Menschen, zwischen den Juden und Nicht-Juden, ein unheimliches Pulverfass ist. Die Ausgrenzung von den Nicht-Beschnittenen wird emotional, wird gedanklich enorm in einen Krampf und in eine Aggression ausgelöst. Und wer jemals mit Juden zusammen war, mit auch orthodoxen Juden, weiß, dass die Ausgrenzung sofort da ist, weil du bist nicht Jude. Wer es noch nie erlebt hat, such einmal Gemeinschaft mit dem Juden. Du merkst sofort, du kannst auch nicht wirklich Jude werden. Du kannst nur Jude von der Genetik her sein. Natürlich kannst du dich einkaufen zu Israel als Israelit. Natürlich. Du kannst dir einen Stammbaum kaufen. Du kannst, weil der ja zurückgeht bis zu Noah und irgendwo sind wir ja alle mal bei Adam gesehen. Du kannst irgendwie immer irgendwo findest du einen Zugang. Das ist schon klar. Für einen Juden aber selber gibt es, und da haben sie Bücher und sie haben Schriften, da wird klar festgehalten, wer von Genetik her Jude ist und wer nicht. Und wenn du nicht bist, bist du es. Fertig. Tschüss. Und wer schon mal in einem wunderbaren Spiel miterlebt hat in der Schule, dass du das bist, ist das Gefühl nicht sonderlich. Und vor allem die Exklusivität, ich weiß noch mal, wir sind glaube ich in einem Schiff mal, haben wir in den Zürichsee wollen gehen, und da haben wir gesagt, komm, wir gehen rauf zur Oberstu, und haben wollen zur Oberstu, und haben gemerkt, oben, dort oben hat es nur Erstklässler, also die erste Klasse meine ich. Und dann haben sie es wieder runtergeschickt. Nein, wir gehören nicht dazu. Also wir haben nicht Zelte. Wir sind nur Zweitklässler, also im Sinne von zweiter Klasse. Nein, wenn du dann runterlaufst, fühlst du dich nicht gut. Denn du hast ja wollen, die Aussicht geniessen und so verstorben sein. Die Ausgrenzung. Ausgrenzung tut immer anklagen. Ausgrenzung ist... tut immer Aggression und Rebellion auslösen. Übrigens darum, das Evangelium, Jesus sagt, hey, an mir kommst du im Fall nicht vorbei. An mir, Jesus, kommst du nicht vorbei, wenn es ums Himmelreich geht, wenn es um die Ewigkeit geht mit Gott. Hallo, peace and love. An mir kommst du nicht dran vorbei. Da sagt der Mensch, ja, nein, mit dir will ich nichts tun. Ich will einen anderen Weg. Und du merkst, du bist sofort, an Jesus scheidet sich's. Es grenzt ein und aus. Und wenn Religion und Kirche anfängt, Wischi machen, dann sagt, ja, jeder kommt irgendwie zu Gott. Und dann fängst du an, so wie bei der SBB, die Linie, irgendwo kommst du irgendwo gleich auf Rom. Also, egal, irgendeinen Weg muss es gehen. Dann fängst du an basteln. Und Gott sagt, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur eine Wahrheit. Hey, und das grenzt aus. Und jetzt kommt Gott und sagt, das kann es nicht sein. Das kann nicht sein, dass das allein durch das Judenvolk, dass da Menschen sind, die nicht eine Wahl haben. Die allein durch ihre Genetik, durch ihre Abstammung keinen Zugang haben. Das kann nicht sein. Und Gott ist kein Allversöhner. Aber Gott ist ein Weggeber. Er hat gesagt, ich werde einen Weg geben für das Himmelreich. Und er hat drum den Griech, den Juden, oder wir können sagen, Nationen mit den Juden in Christus zusammengefügt. Und sagt, ihr seid eigentlich beide Gefallene. Aus meiner Perspektive ist das Beschnittensein fürs Heil nicht relevant. Beide haben ihre Verlorenheit. Ihr braucht beide Rettung. Und plötzlich ist die Ausgrenzung, die das natürliche Judensein bei den anderen ausgelöst hat, weggefallen. Das ist wie wenn Moslem mit den Juden könnte zusammen feiern könnten. Und im Prinzip hat Gott alles tun, damit das möglich wäre. Darum bleibt die Antwort auf jede Form von schwierigen Auseinandersetzungen, wo jetzt übrigens aktiv ist, meint in den letzten Tagen gab es 1400 Raketen aus dem Gazastreifen. Muss ich mal überlegen. 1400. Und die Raketen sind dann nicht so Feuerwerkskörper. Das sind drei Männer, die die heben müssen und in die Rohre tun. Und dann werden die über Kilometer gesendet. Und unfassbar, allein schon glaub, 300 sind gar nicht in Israel angekommen. Die sind teilweise sogar in ihrem eigenen Gebiet detoniert. Es hat bedeutend mehr Tote in der eigenen Bevölkerung gegeben, als bei den 1400 Raketen, die man nach Israel geschossen hat. Man muss sich das einmal vorstellen, wie funktioniert das? Also bei uns im Militär hat man gesagt, ja, komm, also ziel mal recht. Und es gibt Schriftbeleg, wo Palästinenser sagen, komm, hört auf Schüsse, wir warten, bis der Gott die blöden Raketen nicht mehr umlegt. Weil sie kommen nicht dort an, wo wir hinschiessen. Und verzweifelt. In dieser Aggression, in dieser diskriminierenden Ausgeschlossenheit, die Palästinenser fühlen, das sind reale Gefühle, das sind nicht irgendwie noch aufgesetzt, natürlich Politik und all so, aber das ist das, was Paulus da beschreibt, das ist eine Wahrnehmung, die sie erleben, die durch Ausgrenzung geschieht. Und Paulus ruft und sagt, die Ausgrenzung muss nicht sein. Sie hat einen Namen von der gemeinsamen Zugehörigkeit. Und sagt, der Name ist der Messias, Jesus. Man kann oder man muss sich finden in dem Christus Jesus. Und sagt, egal wo du herkommst, du kannst aus dem Naturvolk irgendwo herkommen, du kannst von Jesus nichts hören, ist egal. Egal, wo du aufgewachsen bist, egal, was deine Vergangenheit ist, in Jesus einter. Darum ist Gemeinde und Kirche, und da geht es nicht um eine Lobhymnelei auf irgendwie uns oder so etwas, sondern darum ist Gemeinde und Kirche die Antwort von Gott. So, ich muss für Sie machen. Den Rest könnt ihr selber lesen. Das wäre auch sehr interessant gewesen. Ich kann. Oh, jetzt bin ich gleich schnell gewesen. Kannst du nochmal retten? Irgendwo, wo es. Ja, jetzt bin ich noch ein bisschen weiter, dort, wo das Bild ist. Ja, das ist perfekt. Es gibt 7 Bilder für Kirche. Es lohnt sich, den Epheser 2 mal anzuschauen, auch mit dem Verständnis. Was sagt die Bibel über die Kirche, über die Gemeinde? Eigentlich, was sagt die Bibel über die Lösung von den Konflikten, sozial, gesellschaftlich, völkerschaftlich? Gottes Antwort ist Gemeinde. Es ist nicht unsere Erfindung. Nicht eine westliche, demokratische Erfindung. Es ist der Jude, Jesus, der Kirche erfunden hat und gesagt hat, ich sende euch den Geist, der eint euch, egal aus welcher Nation ihr kommt, egal in welchem Berufsstand ihr seid. Darum hocken auch wir zusammen in einer völlig unterschiedlichen Herkunftsform. Zwar alle Schweizer und haben so einen roten Pass, mehr oder weniger. Aber wir kommen alle aus verschiedenen Kulturen. Wir kommen alle auch aus verschiedenen Verständnissen. Jeder von uns hat einen anderen Erziehungsstil. Und die Psychologie sagt, man hat schlussendlich immer das Gefühl, das eigene sei das Richtige. Wo man herkommt und so. Und jetzt eint uns Gott in dem Christus Jesus und bringt uns zusammen und macht das Wunder von der gegenseitigen Unterordnung, das Wunder von der gegenseitigen, vom gegenseitigen zusammengebaut werden. Darum ein Beispiel vom Bau, wo es heisst, du bist ein lebendiger Ziegel, ein lebendiger Baustein. Und das ist unfassbar, wie Gott das kann, dass er uns nimmt und aneinander reiht. Ein Bauwerk ist meistens statisch, etwas Festes macht, er selber aus Fundament ist und sagt, nicht auf etwas anderes kann man bauen, es geht gar nicht, das wird nicht funktionieren. Es wird wie wenn etwas kommt und bewegt, wenn es Erdbeben kommt oder was auch immer kommt, es wird zusammengehen, aber wenn du ein Fundament hast, das stabil ist, ist das, was du drauf baust, fest und sicher. Und er sagt, die zwei Komponenten, sagt, die Festigkeit von einem, du hast deinen Platz und gleichzeitig du bist ein lebendiger Baustein, du hast völlige Freiheit und Entwicklungsformen. Es ist unfassbar, was für eine göttliche, lebendige Kreation Gott in der Kirche gemacht hat. So, mit dem höre ich, bin ein bisschen spät, ein Zitat von einem, der US-Senat hat einen eigenen Pastor, hat das auch nicht gewusst, also einen eigenen geistlichen Priester, kann man eigentlich wie sagen. Und der hat gesagt, in Bezug auf Gemeinde und auf Geschichte, sagt, am Anfang war die Gemeinde eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die sich um den lebendigen Jesus Christus scharten. Dann kam das Christentum nach Griechenland, Ephesus, also Türkei, Griechenland, und die Gemeinde wurde zu einer Philosophie, weil Philosophie vorgeherrscht hat und das hat so angefangen, ein bisschen eine Durchmischung. Dann kam das Christentum bis nach Rom und die Gemeinde wurde eine Institution, weil die Römer, das sind die, die einfach alles mit Klebstreifen festmachen und institutionalisieren. Und dann kam das Christentum nach Europa, wo es eine Kultur wurde. Und schließlich, ich meine, das sagt natürlich ein Amerikaner, ist schon klar, und schließlich kam es nach Amerika und die Gemeinde wurde zu einer Firma im Bereich der Unterhaltungsindustrie. Zuerst habe ich gelacht, dann habe ich irgendwie innerlich brüllt, weil ich merke, Scheibe. Öppen so ist es. Das Evangelium ist etwas brutal Einfaches. Und das Original liegt, du musst nicht Jude werden und du musst jetzt auch nicht anfangen, jüdisch zu tun. Und du musst auch nicht komisch tun und dich wollen zurückversetzen. Du musst nicht alle Modernität ablegen, um das wieder zu erleben, was Gott eigentlich hat wollen. Aber was wir mitmachen ist, wir müssen uns entledigen von philosophischem, weltlichem Ephesus prägen. Wir wollen uns entledigen von einem institutionellen römischen Denkmuster. Und wir müssen uns entfernen von einer falschen Kulturfrage, die wir da tagtäglich mit unserem Demokratiezeugs haben. Demokratie kommt wahrscheinlich stärker vom Teufel, als wir denken, aber ist okay. Und schlussendlich geht es nicht um die Unterhaltung von menschlicher Form. Wer bietet mehr? Jetzt habe ich mit jemandem geredet und habe gesagt, wo gehst du in die Kirche, gehe ich in die Kirche und so. Und dann habe ich gesagt, und dann sagt die, weißt du, ich hole mir dort das ab, was ich brauche. Und die haben gedacht, ja, so cool. Und dann habe ich angefangen, was hast du gesagt? Du holst dir ab, was du brauchst. Es gibt nichts Egoistisches, als wenn du in die Kirche gehst und du holst dir ab, was du brauchst. Warum? Man muss sich fragen, warum komme ich in die Gemeinde? Warum komme ich in die Kirche? Wenn es nicht der Christus ist, der fokussierte, der zielorientierte Messias Jesus. Und wir finden uns alle bei ihm. Es kann sein, dass du völlig einen anderen Dienst hast, dass du anders denkst, dass du auch anders fühlst. Aber wenn wir uns an dem Jesus miteinander finden, dann haben wir Gemeinde. Dann sind wir aber verwandtschaftlich miteinander unterwegs. Dann sind wir Brüder und Schwestern. Das ist keine Frage. Du kannst nicht wählen. Du bist ein Teil der Familie. Und wenn du genetisch in dem Christus die gleiche Genetik hat, dann gibt das ein völlig anderes Verständnis für den Nächsten. Dann ist er dir nicht mehr gleich. Dann kannst du nicht mehr sagen, oder du willst nicht mehr sagen, ich hole mir einfach nur ab. Ich komme nicht frei, ich hätte gemeint, weil so cool ein Worship bist. Das ist nicht interessant. Das ist nicht der Change. Das ist nicht der Punkt. Ich komme in die Kirche, weil nach dieser langen Predigt kann ich endlich mit denen schnurren, wo ich will. Das sei dir gegönnt und Halleluja, sei gesegnet. Das ist nicht das Zentrum. Wenn das unser Momentum ist, dann sind wir irgendwo einer von diesen Punkten. Habe ich noch etwas? Ja, genau, Abendmahl. Das Zitat hat mich wirklich aufgerüttelt. Wenn du nicht selber gestorben bist, dann hast du einfach Christus noch in dein Leben zugefügt. Er durfte kommen. Anstatt dass Christus dein Leben ist. Das ist ein Unterschied. Christus ist nicht Beigemüse. Ab Pfingsten sage ich einmal, der Heilige Geist mit Galabashanto, Kolabasia, das ist nicht optional, das ist nicht mecha, wenn man will. Sondern Heiliger Geist gehört in die Kirche. Schnuft, muft, das ist von der DNA vom Himmel, wo alles durchdringt. Und der Christus ist nicht optional. Du kannst nicht sagen, ich nehme Kirche, aber ohne Jesus. Und wenn ich Ja sage, dann sage ich, wenn ich Ja zu Jesus sage, dann sage ich eben auch Ja zu Kirche, zur Gemeinde. Und dabei meine ich nicht die globale, universelle, die mich sowieso gern hat. Und bei denen, wo ich sowieso gut ankomme. Sondern bei denen, wo ich zusammen lebe. Mit denen, wo ich zusammen bin. Der lebendige Organismus, wo ich als Baustein zugefügt bin und ein Teil davon bin. Lass uns aufstehen. Wenn du Abendmahl nimmst, frag doch die Frage von Paulus, die er den Ephesus stellt. Hast du das Verständnis von gerettet sein? Dass du verloren bist? Hast du das Verständnis, dass das alt ist und dass du etwas Neues empfangen hast in Christus Jesus? Wo du nicht mehr einem Alten zurücktraurigst, sondern sagst, meine Identität ist Jesus Christus. Das neue Leben in mir wird über den Tod mich wegtragen ins ewige Leben mit Gott. Und dann ist die Frage, lebst du in dem Christus Jesus? Fügst du nur dazu, wo dir hilft, wo dir zudienlich ist? Nimmst du Jesus als optionale Ergänzung, die zu deiner Philosophie, die zu deiner Prägung noch dazukommt und adoptiert darf unterstützen? Und Paulus sagt, nein, Ephesus, der Christus eint uns, der Christus ist das Zentrum, der Christus ist das Neue vom Himmel kommende. Und an dem orientiert sich alles. Das Handeln, das Fühlen, das Denken, auch die Spiritualität. Und als Gemeinde helfen wir einander, dass wir immer näher kommen und immer weniger auch Ballast in unserem Leben haben. Es geht nicht um einen Wettkampf, wer ist heiliger und wer ist besser, sondern der Wettkampf ist, näher zu sein bei Jesus. Näher am Messias. Und wenn du das Abendmahl nimmst, komm und nimm die Frage mit. Hast du noch zugefügt? Oder ist Christus dein Leben, wo alles dran hängt, wo alles dran kommt, wo alles davon kommt? Und so bitte ich dich, Papa im Himmel, dass du uns hilfst, dass der Paulus-Wort, dass der Epheser jedem Einzelnen die Zielrichtung kann geben und die Identität kann geben. Und in dieser schwierigen Zeit, wo wir drin leben, wir dürfen die Kirche sein, losgelöst von allen aufgesetzten Formen, und können für dich sein, für dich leben und aus dir leben. Amen. Ich lade dich ein, dass du deinen Platz verlässt, wenn du sagst, ich habe Anteil, ich bin Kind von Gott. Aber wenn du sagst, ich habe noch ganz viel nicht richtig, ich mache ganz vieles nicht richtig, das ist völlig okay. Komm, wenn nicht du, wer denn soll Zugang finden in dem Christus? Aber an dem Ort kommt dann die Frage, bist du bereit, näher mit Jesus unterwegs zu sein? Bist du bereit, ihn an erster Stelle wieder neu zu setzen? Bist du bereit, dass er deine Genetik und dein Denken, Fühlen, Handeln bestimmt? Und dann gib ihm Antwort. Während dieser Zeit wollen wir den Herr anbeten und wir wollen uns miteinander frei fühlen. Wir haben ein Ministry-Team, das uns hilft, auch mit dem Segen von Gott, nicht nur in die nächste Woche, sondern auch in die nächsten Epochen jetzt gehen. Wir dürfen auch gerne füreinander beten. Wo immer du kannst zu deiner Frau gehen und kannst sagen, das ist zwar Muttertag, aber weißt du was, segne mich. Und du kannst zu deinem Mann gehen und kannst sagen, es ist Muttertag, du musst mich segnen. Das ist cool. Lass uns so beim Herrn sein. Amen.